Ihr hattet ja jetzt gerade im Oktober Bibeltage gehabt, wo die großen Persönlichkeiten des Alten Testaments, also die Glaubensvorbilder sozusagen, zur Sprache gekommen sind, euch vor Augen gestellt worden sind. Es ist ja immer spannend, diese Typen mal etwas näher zu betrachten, weil man bei manchen auch Dinge entdeckt, die man vielleicht bei sich selber auch entdeckt. Und es waren eben nicht nur die Strahlemänner, sondern die hatten durchaus auch Schattenseiten. Das war im Oktober. Jetzt haben wir November. 5G, da träumen ja alle davon, zumindest auf dem Land, wobei in Chemnitz sieht es auch nicht viel besser aus. Aber 5G, das ist ja das, wo alle Handynutzer sagen, das ist ja dann super schnell und unsere jungen Leute, die hoffen ja überall 5G zu haben, dass sie noch schneller irgendwie rumdaddeln können. 5G heißt aber in den Tagen, die wir hier zusammen sind, dass wir nur bis 4G kommen, wie das Leben so spielt. Ne? Und zwar so die Grundlagen des Glaubens möchte ich gerne mit euch mal anschauen. Heute Abend, ihr lest schon, Gemeinschaft. Morgen Gebet. Samstag Gottes Wort, Sonntag Glaube. 5G, den Gehorsam, den heben wir uns mal noch auf, der kommt später. Also heute Abend, das erste der 4Gs in diesen Tagen, Gemeinschaft. Alles nur nicht langweilig. Alles nur nicht langweilig, das war der Werbespruch einer schwedischen Automarke. Sage ich jetzt nicht, dass es Volvo war, aber damit haben sie geworben. Und im Grunde ist es ja das, was man von einem Auto erwartet. Also ein langweiliges Aussehen, langweiliger Fahrkomfort, eine langweilige Motorisierung zu einem vielleicht schweren Auto, eine langweilige Handhabung, das ist ja alles nicht das, was man von einem Auto erwartet, zumal wenn man ein neues sich kauft. Also alles nur nicht langweilig, damit wollten sie punkten und die Leute anziehen und sagen, jetzt kauf dieses Auto. Alles nur nicht langweilig, das gilt ja nicht nur für Autos. Alles nur nicht langweilig, wer eine Familie gründet oder gegründet hat, da wird früher oder später Dinge entdecken oder mit Dingen konfrontiert werden, die er sich als Single hat nie ausdenken können. Dann wird es nämlich alles nur nicht langweilig. Wer in einem Mehrgenerationenhaus wohnt, also wo die Uroma, die Oma, die Eltern, die Kinder und vielleicht sogar noch die Enkels alle unter einem Dach wohnen, der weiß, auch da erlebt man es alles nur nicht langweilig. Wenn man mit Nachbarn zusammenlebt, die häufig ganz unterschiedlich ticken, wenn man in einem Verein Mitglied ist, alles nur nicht langweilig. Wenn man mit Kollegen arbeitet, also nicht selbstständig ist, wo man machen kann, was man will, sondern eben mit anderen und vielleicht sogar noch von den anderen abhängig ist, dann heißt es, alles nur nicht langweilig. Alles nur nicht langweilig erlebt man auch in der Gemeinde Gottes. Christliche Gemeinde, Gemeinschaft, Kirche, alles nur nicht langweilig. Manche werden vielleicht zustimmend nicken, bei anderen wird vielleicht sofort irgendetwas in Erinnerung gerufen, wie es die Gemeinde erleben oder was Gemeinde ausmacht. Die unterschiedlichen Erfahrungen mit Gemeinde, mit Gemeinschaft der Gläubigen, nicht der Gläubiger, das ist wieder was anderes, sondern der Gläubigen, wird bei den einen ermutigend sich auswirken und sagen, dort gehöre ich hin, das ist meine Gemeinde. Dort teile ich Leben und Glauben mit den anderen. Und andere, die sind wahrscheinlich möglicherweise so frustriert, dass sie einfach das Weite suchen. Die Selbstverständlichkeit der biblischen Aussage, dass, was Jesus gesagt hat, dass Gemeinde oder Gemeinschaft zur Nachfolge Jesu dazugehört. Also dass Christsein niemals sozusagen ein Solo-Ding ist, sondern immer in eine Gemeinschaft eingebettet sein soll, das ist längst nicht mehr selbstverständlich. Also wenn ich so unterwegs bin, da hört man dann schon mal so Sachen wie, ich bin schon auch Christ, aber Gemeinde brauche ich nicht, ich lebe das für mich. Die Bibel gibt Zeugnis davon, dass das eigentlich nicht geht. Dass es im schroffen Gegensatz zu dem steht, was Bibel sagt. Es sagt von Christen, ihr gehört in eine Gemeinschaft. Und der Lukas, der als erster nicht nur als Evangelist die gute Nachricht von Jesus geschrieben, aufgeschrieben hat, der hat ja auch sozusagen die erste Kirchengeschichte aufgeschrieben. Er schreibt ja, wenn man das Neue Testament liest, zunächst erstmal für einen hochgestellten Römer, Theophilus. Und für den schreibt er die gute Nachricht von Jesus auf. Er schreibt gleich am Anfang, es haben schon andere probiert und andere gemacht. Ich habe selber nochmal recherchiert und ich schreibe dir das jetzt auf. Und dann gibt es sozusagen den Fortsetzungsroman oder die Fortsetzung mit der Apostelgeschichte, mit dem Werden und Wachsen christlicher Gemeinde. Und auch das widmet er dem Theophilus, mit dem er scheinbar zwischen Evangelium und Apostelgeschichte doch irgendwie vertrauter geworden ist, denn er spricht ihn als Theophilus an, am Anfang im Lukas-Evangelium noch als Hochverehrter, das war so eben wie eure Exzellenz oder so bei uns. Und er schreibt, und beziehungsweise hätte uns wahrscheinlich geantwortet, wenn wir sagen, Christsein, das geht doch auch ohne Gemeinde. Warum brauchen wir Gemeinschaft? Er hätte wahrscheinlich gesagt, der Lukas, ein Leben als lebendiger Christ. Ohne Gemeinde ist unmöglich und völlig sinnlos. Braucht Gemeinde. Lebendige Christen, lebendige Gemeinde hängen zusammen. Und wenn wir heute mal so ein paar Blicke in die Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2 und 4 werfen, dann ist es ja so, dass man merkt, in der ersten Gemeinde, nach Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, vor allen Dingen nach Pfingsten, da merkt man etwas vom Sturmwind des Heiligen Geistes, der Menschen grundlegend verändert hat und Gemeinschaft total verändert und natürlich prägt. Lukas tut das nicht in der Form, wenn er das so beschreibt und erzählt, nicht wie alte Leute. Ich gehöre ja auch schon etwas zu den Älteren. Da ist man manchmal geneigt zu sagen, früher war ja alles viel besser. Was ja grundsätzlich nicht stimmt. Es war anders, aber meistens nicht besser. Sondern nach dem Motto, er schreibt nach dem Motto und stellt uns Gemeinde Gottes vor, so nach dem Motto, alle Leute, das, was ich euch beschreibe, das ist der Normalfall. So kann und soll Gemeinde aussehen, so könnt ihr sie erleben. So ist sie von Gott gewollt. Es geht also um die reale Versammlung gesammelter Menschen, die Christus nachfolgen und sich in dieser Gemeinde sammeln. Und ich möchte es gerne am Anfang mit ein paar Schlaglichtern uns vor Augen führen, was da so als Normalfall von Lukas beschrieben wird. Der Lukas hat es ja nicht geschrieben, um zu sagen, guckt so was und wie sieht es bei euch aus? Ihr kommt nie dahin, sondern eher um genau das Gegenteil, sondern sagt, so was. Klammer auf, da gab es auch manche Schattenseiten. Aber das grundlegend Eindrückliche, das stellt er uns vor Augen und sagt, Leute, so kann es auch bei euch aussehen, so kann es bei euch werden. So eine Begeisterung, so eine Dynamik soll auf uns überschwappen. Also, die Gemeinde damals war auffällig. Das Navi macht ja vieles möglich, aber wenn ich abends gerade in dieser Jahreszeit unterwegs bin, da bin ich froh, dass ich ein Navi habe. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn überhaupt abends noch Leute auf der Straße sind, aber selbst wenn, Und man fragt, wo ist denn das Gemeinschaftshaus, das ich an manchen Stellen wahrscheinlich nur Achselzucken sehe, nicht in Frauenheim. Die abschreckenden Beispiele kommen immer von woanders, aber dass die sagen, keine Ahnung, Gemeinschaft, noch nie gehört. Die Gemeinde, die Lukas beschreibt und erlebt hat, war auffällig. Die wurde von der Gesellschaft wahrgenommen. Sie unterschied sich grundsätzlich vom gesellschaftlichen Zeitgeist. Und das polarisierte natürlich. Auf der einen Seite große Zustimmung und auf der anderen Seite große Ablehnung. Beides gab es. Also das gab es damals und das gibt es ja manchmal auch heutzutage noch. Gemeinde, wie sie Lukas beschreibt, setzt auf eine klare Verkündigung, nämlich eine Jesus-Verkündigung, und auf ethische Maßstäbe, die sich grundsätzlich von dem, was man sonst lebte, unterscheidete. Und damit fielen die Christen, die zur Gemeinde gehörten, auch im Alltag auf. Da wurde also nicht unterschieden, sonntags habe ich mich zu benehmen, wenn ich Michael gegenübertreten, muss ich einen Schlips tragen oder freundlich grüßen. So, im Alltag sieht das ganz anders aus, sondern da war nicht diese Unterscheidung, sondern das war im Alltag genauso. Und man erlebte sie eben auch anders als die große Masse. Es zeigt sich, diese Gemeinde, die Gemeinde wächst. Das hören wir gleich am Anfang, Kapitel 2 der Apostelgeschichte. Bei der Gemeinde in Jerusalem ist Wachstum angesagt. Menschen kehren um, bekehren sich, lassen sich taufen, werden Teil der Gemeinde. So der Reihe nach. Das war Missionssituation natürlich. Da gab es ja noch keine Gemeinde, sondern Menschen sind zum Glauben an Jesus gekommen und Gemeinde wurde gegründet. Aber das Grundlegende, was sie alle erlebt haben, war Bekehrung. Bekehrung ist ja ein durch und durch biblisches Wort. Dass Menschen, die Jesus nachfolgen wollen, sich von ihrem alten Leben, was sie geprägt hat von klein auf, woran sie gewöhnt sind, was ihren Alltag ausgemacht haben, wo sie sich auskannten, dass sie das hinter sich lassen. Bekehrung, Umkehr heißt ja, ich wende mich von dem ab und wende mich Jesus zu. Manche versuchen das so auf beiden Seiten. Ein halber Christ hat mal jemand gesagt, ist ein ganzer Unsinn. Bekehrung war bei denen angesagt. Abwenden von den Verlockungen, die mir sonst mein Leben sonst ausgemacht haben, und sich Jesus hinwenden. Das heißt nicht, und die Menschen waren damals ja nicht anders als wir heute, dass man manchmal auch einen Schritt wieder zurückgeht und dann Jesus um Vergebung bitten muss, dass man sich wieder an das Alte, am Alten orientiert hat. Viele nahmen die Botschaft auf. Apostelgeschichte 2, Vers 41. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündigte und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag, nämlich am Pfingsttag, um etwa 3000 Personen. Stellt euch das mal vor, wenn das hier in Frauenheim passieren würde. Müsste man wahrscheinlich Sonntag dreimal Gottesdienst halten oder viermal. So, mit Übertragung in den oberen Raum oder nach draußen, je nach Wetterlage oder so. 3000. Es wird am Anfang der Apostelgeschichte immer mal noch so ein paar Zahlen uns übermittelt, dann haben sie einfach aufgehört mit Zählen. Aber es geht gar nicht um die Zahlen, um das an Zahlen festzumachen. Manche schauen ja immer auf Zahlen. Das ist unbiblisch. Hier ist es nur, um zu sehen, Mensch, da ging Pfingsten wie eine Explosion los, die sich dann in kleinen Explosionen fortsetzte. Gemeinde wächst, gesunde Gemeinden gewinnen Menschen. Manchmal braucht man auch einen langen Atem. Es gab mal eine Studie von Professor Herbst an der Universität Greifswald, der hatte ein Institut, wo er Gemeindeentwicklung, Evangelisation erforscht hat. Und er hat dort mal bei einer Befragung Menschen befragt, wie sie zum Glauben gekommen sind. Und da war die Hälfte derer, die zum Glauben gekommen sind, haben von der Erstinformation, wo sie das erste Mal was von Jesus gehört haben, bis zur Bekehrung, bis zu dem, wo sie es festgemacht haben, ungefähr 6 Jahre gebraucht. Und die andere Hälfte der Befragten haben doppelt so lang gebraucht, 12 Jahre. Und dann natürlich immer Abstufungen zwischendrin. So. Es kann sein, dass, ihr habt ja im Frühjahr eine Evangelisation gemacht, dass Menschen das erste Mal mit dem Evangelium von Jesus konfrontiert worden sind. Lasst diese Kontakte nicht schleifen. Es kann sein, dass Menschen diese Kontakte mit euch brauchen, damit sie das nächste Mal wieder mit dabei sind, um weiter und mehr von Jesus zu hören. Wenn jemand nicht gleich ja und sagt, hurra, darauf habe ich gewartet, ist das heutzutage fast das Normale. Es gibt natürlich die ganz schnellen, von jetzt auf gleich, Bekehrung, die gibt es. Aber manche brauchen auch etwas länger. Dann sollten wir auch einen langen Atem mit ihnen haben. Die Gemeinde ist bekannt für ihre Großzügigkeit. Gemeinde war fürsorglich, großzügig. Alle, die an Jesus glaubten, Apostelgeschichte 2, 44, 45, alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Alle, die an Jesus glauben und Teil der Gemeinde Jesu wurden, haben plötzlich ein anderes Verhältnis zum Geld. Der Martin Luther hat mal gesagt, wenn jemand Christ wird, braucht er auch als zweite Bekehrung die Bekehrung seines Geldbeutels. Und hier ist es zu entdecken. Sie gehen plötzlich ganz anders um mit ihrem Besitz, mit ihrem Geld, als das üblich war. Vielleicht haben die Nachbarn sich auch an den Kopf gegriffen und gesagt, seid ihr denn völlig besteuert, irgendwas zu verkaufen, um das in diese Gemeinschaft dort zu geben? Sie haben nämlich jetzt plötzlich nicht mehr daran gedacht, was von meinem Besitz kann ich geben, sondern das, was ich habe, das hat mir Jesus anvertraut. Und was soll ich jetzt damit machen? Viele entdecken, hier gibt es Not. Also muss dieser Not geholfen werden und begegnet werden. Sie haben wirklich eine Sinnes- und Lebensveränderung erlebt. Das merkt man nämlich nicht an frommem Reden, sondern an dem, wie man lebt, wie der Alltag da gestaltet wird. Und sowas fällt ja auf, Leute, wenn plötzlich da eine Großzügigkeit herrscht, Menschen versorgt werden, die sonst nicht versorgt worden wären. Es gab ja keine soziale Hängematte, wie es bei uns gibt. Keine Renten, nichts. Wer alt war oder behindert oder krank, der war immer auf die Hilfe anderer angewiesen. Sinnes- und Lebensänderung, wie der Paulus sie mal beschreibt und dazu auffordert. Er sagt nämlich, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise denken. In einer Jesus-Weise denken. Und was ist das Ergebnis dieser Lebens- und Sinnesänderung? Es litt keiner Hunger mehr. Da wurde geopfert, gespendet. Geiz ist geil, war ein Fremdwort. Und das war für die Jerusalemer Gemeinde eine Herausforderung. Die Not, die plötzlich in diese Gemeinde hineindrang, wirklich zu begegnen. Viele nämlich waren Festpilger, die in großer Regelmäßigkeit zu den großen Festen der Juden nach Jerusalem kamen. Sie hatten Pfingsten miterlebt, Gemeinde wurde und sie hatten sich dieser Gemeinde angeschlossen und sind vielleicht nicht gleich wieder nach Hause gereist, sondern waren erstmal dort, die mussten verpflegt werden. Viele der altgewordenen Juden, die gingen wieder zurück nach Jerusalem. Sie hatten nämlich diese Vorstellung, wenn der Messias Gottes kommt, dann kommt er nach Jerusalem. Und dann wollen wir dabei sein. Dann wollen wir die Ersten sein bei der Auferstehung, die ihn sehen, den Messias. Das war etwas, was die Menschen in dieser Gemeinde herausgefordert hat, aber es war ohne großes Reden, wurde sich dieser Sache angenommen. Einer, der wurde sogar mit Namen benannt, der verkauft ein Grundstück, wahrscheinlich gab es da noch andere. Das war keine sozialistische Enteignung, wie das die Älteren unter uns ja vielleicht noch kennen bzw. davon gehört haben. Das war auch keine Zwangskollektivierung, wie plötzlich das heutzutage wieder bei einigen Politikern so durch den Kopf schwirrt. Ne, die Überführung Privateigentums in Gemeinschaftseigentum, gar nichts. Sondern die Menschen haben das aus sich, von sich heraus getan. Freiwillig eine Liebesgabe zu geben. Barmherzig mit denen umzugehen, die ihr Leben nicht so einfach gestalten konnten. Nirgends der Hinweis, dass jemand so aufgefordert hat, macht was, gebt was, wir brauchen euer Geld. Nix. Da gab es keine ausführliche Kollektenpredigt, sondern die Menschen haben gesagt, diese Not gibt es und wir wollen dieser Not begegnen. Die Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Wenn man Apostelgeschichte liest, merkt man, auch da gab es schwarze Schafe. Aber die, von der Masse konnte man es wohl sagen. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Keiner raffte und keiner saß drauf. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Großartig. So wurde in der Gemeinde sozusagen füreinander gesorgt. Und man muss genau hinhören, in der Gemeinde, für die Menschen, die sich zur Gemeinde hielten. Da wurde nie irgendwie Geld auf die Straße gekippt, sondern die, die zur Gemeinde gehörten, wurden versorgt, die sich selber nicht irgendwie versorgen konnten. Und das ist ja bis heute aktuell. Wir schieben es ja heutzutage oftmals auf die Diakonie oder die Caritas, je nachdem. Die sollen sich mal drum kümmern. Oder auf den Staat. Klammer auf, ja, wir haben viele Abgaben und dann kann man auch von dem Staat manches erwarten. Aber manchmal wartet man ewig eben. Da darf christliche Gemeinde einen Kontrapunkt setzen. Es anders machen, anders aufzeigen. Und es braucht, glaube ich, auch ein großes Feingefühl. Denn jemand etwas Gutes tun, ist, dass der andere das auch ohne Probleme nehmen kann, ist nicht ganz so einfach. Man kann nämlich auch sagen, hier komm, hier hast du mal 50 Euro. Und der andere fühlt sich dadurch gedemütigt. Und nimmt es nie an, weil er den Eindruck hat, ich kann das jetzt nicht zeigen, dass ich es eigentlich brauche. Also ein Feingefühl brauchen wir, jeder von uns, wenn wir anderen helfen wollen. Und dieser Umgang miteinander, der blieb auch eben nicht der Öffentlichkeit verborgen. Und die Christen standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Die haben was gemerkt. Die haben sich wirklich verändert. Das ist nicht nur Gerede, sondern die leben das, wovon sie sprechen und was sie anderen weitergeben. Christen fallen in den ersten 3 Jahrhunderten vor allem wirklich auf. Und es gab ja in diesen ersten 3 Jahrhunderten immer mal auch wieder Christenverfolgungen, unterschiedlicher Stärke, manchmal das ganze Römische Reich, manchmal nur Gebiete, also wo auch wirklich straff gegen Christen gekämpft wurde, man diesen Aberglauben beseitigen wollte. Wenn irgendwas Schlimmes passierte, gab es nicht selten römische Kaiser, die gesagt haben, nicht nur der Nero, sondern auch seine Nachfolger, die Christen sind schuld. Da hatten sie jemanden, wo sie wussten, die werden gegen uns kämpfen, die sind schuld. Später im Mittelalter in Deutschland waren dann immer die Juden schuld, aber im Römischen Reich hatte man zunächst die Christen im Visier. Sie fallen trotzdem auf. Sie besuchen keine Theater, weil im Theater meistens das auf Ehebruch und Sexszenen hinauslief. So war römisches Theater angelegt, zur Belustigung der Leute. Sie mieten Zirkusspiele, weil meistens diese Zirkusspiele für die Anbetung irgendwelcher Gottheiten genutzt wurden. Sie begrenzten und beweinten ihre Toten nicht. Warum auch? Wenn ich weiß, die Tante, die jetzt verstorben ist, oder der Opa, der verstorben ist, der hat an Jesus geglaubt. Der hat Jesus vertraut. Warum soll ich da heulen? Er hat jetzt was viel Besseres. Eine bessere Welt in der Gemeinschaft mit seinem Herrn. Das haben die wirklich ernst genommen und gelebt. Sie suchten gefangene Christen, die manchmal ja auch nicht nur als Gefangene gehalten wurden, sondern manchmal auch in die Bergwerke Siziliens Sardiniens gebracht worden sind und haben versucht, sie loszukaufen. Sie unterstützten Arme, Witwen und Waisen. Im 250 nach Christus gab es in der Gemeinde in Rom 1500 Hilfsbedürftige, um die sich gekümmert wurde. Es war ja eine Riesenstadt, aber eine der Gemeinden ungefähr 1500 Leute, um die sich gekümmert werden musste. Und da sind Diakone, Diener angestellt worden, um sich dieser Not zu widmen. Wobei die Diakone, die uns in Apostelgeschichte 6 vorgestellt werden, da gibt es ja diesen Streit, weil das Geld nicht gleichmäßig verteilt worden ist, was Witwen und Waisen bekommen sollten und die Speisungen, wo die Apostel sagen, wir haben eine andere Aufgabe, wir sollen das Evangelium verkündigen, wir brauchen Leute, die sich jetzt um diese ganzen Tischsachen kümmern, Geld verteilen, Essen austeilen und so weiter, und dann werden 6 Diakone berufen. Die Diakone haben es nie dabei belassen, dass sie nur sozusagen Essen ausgeteilt haben, sondern, wenn man das genau liest in der Apostelgeschichte, sie haben immer auch das Wort Gottes verkündigt. So ist nämlich auch mal die Diakonie entstanden. Der alte Wichern, der sozusagen Gründervater der Diakonie ist in Deutschland, der war immer darauf, wir brauchen Rettungshäuser, aber im umfassendsten Sinn, wo Menschen aus persönlichen Nöten, aus sozialen Nöten herausgerettet werden und Rettungshäuser, damit sie das Evangelium von Jesus hören. Beides gehörte bei der Diakonie zusammen. Heute ist es längst nicht mehr so. Heute ist es ein großer Sozialkonzern, wo der Herr Jesus so ein bisschen am Rande noch mitkommt. Aber der Grund war eigentlich so wie in Apostelgeschichte 6. Wir wollen den Menschen helfen, und wir verheimlichen ihnen das Wort Gottes nicht, sondern wir sagen es ihnen. Manchmal ist es so, dass man eben erstmal jemandem was zu essen geben muss, bevor er zuhören kann. Deshalb liebe ich das Motto der Heilsarmee. Die haben nämlich auf ihren Fahnen stehen, Suppe, Seife, Seelenheil. Das ist das Motto der Heilsarmee. Das beschreibt es. Suppe, Seife, Seelenheil. Und sie haben sich gerade in den großen Epidemiejahren, die es Anfang des 2. und 3. Jahrhunderts gegeben hat, die Christen haben sich um die Kranken gekümmert. Alle anderen sind abgehauen, um sich ja nicht anzustecken. Und Christen waren häufig bis zuletzt in Alexandria oder Rom, in den großen Städten, wo natürlich diese Epidemien richtig da kursierten, haben sich Christen um diese Menschen gekümmert. Das antoninische Fieber hatte sich im 2. Jahrhundert 24 Jahre lang im Römischen Reich gehalten. Das war wirklich eine Epidemie. Da starben teilweise täglich 5000 Menschen in Rom. Und Christen sind nie abgehauen, sondern haben sich um diese Kranken gekümmert, sind manchmal selber krank geworden und gestorben, aber während die anderen alle abgehauen sind, haben sie geholfen. Christen, so wird uns aus den ersten drei Jahrhunderten berichtet, Christen verwerfen die Abtreibung. Wo stehen heutzutage noch Christen auf? Beim Marsch für das Leben sind immer nur sehr wenige da. Unsere Landeskirchen, die Landeskirchen der EKD, sagen sogar, haben das ja voriges Jahr veröffentlicht, bis zur 22. Schwangerschaftswoche können wir abtreiben. Haben wir nichts dagegen, geht schon. Da denkst du, wo ziehen die Luft an? Christen haben sich gegen das Töten des ungeborenen Lebens und der Alten, also an den Grenzen des Lebens, gewehrt und das nicht mitgemacht, weil es damals das auch schon gab. Sie betrügen nicht, sie halten Wort, sie setzen keine Kinder aus, das war nämlich die Geburtenregelung im Römischen Reich. Wenn die Kinder zu viel waren, hat man sie auf die Müllkippe gebracht, wenn sie geboren waren. Und dann liegen lassen. Und Christen sind dorthin und haben die Babys zurückgeholt in ihren Familien aufwachsen lassen. Und sie lehnen die Homosexualität ab. Ein beispielloser Ruf, der auf der einen Seite eben anziehend war und auf der anderen Seite auch manche abgeschreckt hat. Und gesagt, mit den Leuten, das wäre was das für eine komische Truppe ist. Sie halfen sich gegenseitig. Gesunde Gemeinden haben Menschen mit bekehrtem Geldbeutel, der offen ist, anderen wirklich zu helfen. Die Gemeinde pflegt intensive Gemeinschaft. Die Hilfsbereitschaft wurzelt eben in dieser Gemeinschaft. Sie lebt miteinander in der Lehre der Apostel, das Bibelstudium, im gemeinsamen Abendmahl, im Gebet und in der Gemeinschaft. Diese vier Dinge, kann man fast so sagen, das waren die Säulen, auf denen die erste Gemeinde ruhte und die Gemeinden bis heute ruhen. Diese vier Säulen dürfen nicht ins Wanken kommen. Dann kommt Gemeinde Gottes ins Wanken. Das Wort Gottes, die Gemeinschaft, das Gebet und das Abendmahl. Das gehört grundlegend dazu. Da kommt manches noch, kann man noch dazu setzen, aber diese vier Dinge aus der Apostelgeschichte, die haben sie geprägt und blieben nicht verborgen. Da gab es keine so christlichen Dauergrinser. Gibt es ja manchmal so, das ist widerlich. Die denken, die dürfen nie mal ein schlechtes Gesicht ziehen, sondern immer nur lächeln. Ja? Da gab es niemanden, der immer rumstänkerte, sondern sie haben miteinander Leben geteilt. Und da war es wahrscheinlich auch manchmal nötig, dass man den anderen um Verzeihung bittet. Da war man so oft wie möglich beieinander. Das ist ja auch was Außergewöhnliches. Da war es nicht vorstellbar, dass man lange irgendwie irgendwas alleine machte, sondern Gemeinde war wirklich Anziehungspunkt. Da roch es nach gutem Essen, da wurde gefeiert und gelacht, da redete man miteinander und nicht übereinander. Da teilte man wirklich Freude und Leid miteinander, hörte genau zu, wenn die Apostel über Jesus geredet haben, Jesus verkündigt haben. Da wurde regelmäßig Abendmahl gefeiert, nicht nur einmal im Jahr oder einmal im Monat oder so, sondern regelmäßig. Da lernte man voneinander, wie sieht das aus, das Christsein im Alltag. Und da betete man viel und erwartungsvoll. Erwartungsvoll. Mit dem Wissen, wir liegen mit unseren Gebeten Jesus und dem lebendigen Gott damit in den Ohren. In der Gemeinde fallen persönliche Entscheidungen. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündigt hat, und ließen sich taufen. Buße, Bekehrung passierte und dann ließ man sich taufen. Beides gehört ja dazu. Beides, der Glaube und die Taufe. Bei manche sind ja vielleicht als Kinder noch getauft, aber da ist nie der Glaube dazu gekommen. Andere glauben, dann gehört die Taufe dazu. Beides gehört zusammen. Im Markus-Evangelium heißt es ja mal, wer glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Gemeinde, da legt man viel Wert auf die Predigt, auf die Verkündigung des Wortes. Und wenn man mal die Apostelgeschichte so durchliest, und ich würde euch das sehr empfehlen, 28 Kapitel, das ist nicht so sehr viel, das hat man schnell gelesen, merkt man, dass die, die von Jesus, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, es nicht verschweigen können und konnten, was sie selber erlebt haben. Sie mussten es weitererzählen. Es gibt sogar eine Schrift, wo sich einer der krassen Gegner des Christentums mal äußert, das ist sogar uns erhalten geblieben, und er sagt, die Frauen, wenn die zusammen Wäsche waschen, dann gibt es bestimmt eine, die von Jesus redet. Deshalb werden immer mehr von denen zu Jesus finden. Da fand es also gar nicht so gut, dass die die Klappe nicht gehalten haben, sondern geredet haben, bei der ganz normalen täglichen Arbeit. Sie sprachen über Jesus Christus als den Herrn. Das war schon fast lebensgefährlich. Kyrios. Kyrios, das war die Anrede des Kaisers. Und jetzt sagen Christen plötzlich, es gibt einen anderen Kyrios, einen anderen Herrn, dem wir nachfolgen, dem wir die Ehre geben und wo wir bemüht sind, uns das andere von diesem Herrn erfahren. Und sie taten das in der Öffentlichkeit, von Jesus zu reden. Und dabei wurde nichts weggelassen. Keine Jungfrauengeburt, kein Kreuz, keine leibliche Auferstehung, kein leeres Grab, keine Wiederkunft, keine Auferstehung der Toten, kein Endgericht, nicht die neue Welt Gottes, von der oder die uns verheißen ist. Und sie riefen eindringlich zur Umkehr. Und das taten eben nicht nur die Apostel, die von Jesus beauftragt wurden, sondern auch die anderen, die zu Jesus gefunden hatten. Und was ist das Ergebnis? Den anderen dringt es durchs Herz. Das ist Pfingstbotschaft. Petrus redet von Jesus und hat was weggelassen bei der ersten Verkündigung. Passiert ja. Denn die Menschen fragen so: Petrus, wir haben dich jetzt gehört, was sollen wir jetzt tun? Tut Buße, sagt er, kehrt um und jeder lasse sich taufen. Das ist die Antwort des Petrus. Und die Gemeinde, in der der Geist Gottes wirkt. Die Jesus-Nachfolger hatten ja lange darauf gewartet. Jesus hatte ja gesagt, bleibt in Jerusalem, bis ihr die Kraft aus der Höhe empfangt, den Heiligen Geist. Und dann kommt es zu Pfingsten dazu, Menschen werden vom Geist Gottes in Bewegung gesetzt. Sie reden plötzlich in anderen Sprachen, die sie nie gelernt haben, und die anderen hören sie in ihrer eigenen Sprache, die gute Botschaft von Jesus reden, die großen Taten Gottes. Das ist Gemeinde, wie sie uns in der Apostelgeschichte 2 vorgestellt wird. Gemeinde, die öffentlich wirksam war und öffentlich wahrgenommen wurde. In allen ihren Facetten. Ganz real an einem ganz realen Ort teilten Menschen das Leben, teilten Christen das Leben miteinander. Und Gemeinde Gottes war wahrnehmbar. Ganz wahrnehmbar. Also es gab keine digitale Gemeinde, sondern Gemeinde war immer die Begegnung von Menschen. Gut, es gab ja in den letzten Jahren Situationen, wo uns das verwehrt war. Da war ja zumindest die digitale Möglichkeiten, die uns gegeben sind, eine Hilfe, damit man überhaupt noch Kontakt miteinander haben konnte. Aber das war und nur die Ausnahme. Gemeinde, so wie Gott, wie Lukas sie beschreibt, waren wirkliche Beziehungen, Aug in Aug, wo man andere anfassen konnte, echte Beziehungen, die auch manchmal herausfordernd waren, anstrengend. Das ist so, wenn Menschen miteinander Gemeinde leben, auch Gemeinde leben. Manchmal auch vielleicht kompliziert. Für manche auch ein Kraftakt. Aber der Geist Gottes stellt Menschen zusammen. Eine sichtbare, keine gedachte, keine verzichtbare, virtuelle Gemeinde. Und wo eine Gemeinde oder Kirche draufsteht, muss auch Jesus Christus drin sein. Es gibt Gemeinde nicht ohne diesen Inhalt. Jesus gehört dazu, ist das Prägende, das Verbindende in der Gemeinde. Natürlich kann man, das haben die ja damals auch gemacht, vieles miteinander teilen. Aber das ist das, was konstituierend ist, das Wort Gottes. Und zwar so, wie es uns in der Bibel beschrieben ist. Nicht wie wir es wollen oder denken, sondern wie es uns überliefert ist. Mahatma Gandhi, der nun wirklich kein Christ ist oder gewesen ist, sondern, was war der? Nicht Buddhist. Hinduist, danke. Jetzt kam ich nicht dabei. Hinduist, danke. Der hat mal gesagt, ihr Christen habt in eurer Obhut ein Dokument mit genug Dynamik in sich, die gesamte Zivilisation in Stücke zu blasen, die Welt auf den Kopf zu stellen, dieser kriegszerrissenen Welt Frieden zu bringen. Aber er geht damit so um, als ob es bloß ein Stück gute Literatur ist. Und so passiert es ja an manchen Stellen. Max Spieker, der hier in der Nähe in Leipzig lebt, Fernsehkorrespondent, der hat ja mal gesagt, die frühen Christen bekräftigten, hält auch akribische Recherchen stand. Fast 300 Jahre lang ist das Evangelium durch das Stahlbad der radikalen Bibelkritik gegangen. Keiner der Tatsachenbehauptungen des Neuen Testaments wurde inzwischen widerlegt. Es gibt ja manchmal bis hinein in studierte Kreise Menschen, Verkündiger, die alles, was die Bibel sagt, in Frage stellen. Und am Ende bleibt zwischen den beiden Buchdeckeln noch zwei Seiten, wo man sagt, ja, das könnte vielleicht Wort Gottes sein. Alles andere, das haben sich Leute ausgedacht, ist nie so passiert. Es ist bloß noch nie widerlegt worden, das, was in der Bibel beschrieben ist. Im Gegenteil, das, was zum Beispiel im Neuen Testament erklärt und erzählt ist und übermittelt ist, wird eher durch Geschichtswissenschaftler bestätigt. Historiker haben mit dem Neuen Testament überhaupt null Probleme. Die werden nicht alles erklären können, aber sie haben null Probleme damit. Weil sie sagen, wenn es so ein gut erhaltenes Buch von anderen Büchern aus der Antike gäbe, wären wir dankbar. Aber die Bibel ist so gut überliefert, wer kommt diese Woche noch dazu? Vertrauenswürdig bei dem, was uns berichtet wird. Mit Jesus Christus steht und fällt alles. Darum ist immer die Frage nach Kreuz und Auferstehung, also dem Zentrum des christlichen Glaubens und nach der Autorität der Bibel. Wenn jemand an der Bibel rumfummelt und sagt, ja, das passt nicht und das haut nicht hin und das stimmt nicht, dann dürft ihr gerne weghören. Wir dürfen diesem Wort vertrauen. Ganze Bibelkredit da. Markus Spieker schreibt das ja hier. Markus Spieker sagt, nee, man hat alles kritisiert, alles in Frage gestellt, aber nie etwas wirklich begründet, was man da gesagt hat. Gemeinde Gottes, Gemeinde Jesu muss Jesus als Mittelpunkt haben. Und Leute, hütet euch vor dem Utopie-Syndrom. Was ist das? Richtig. Man kann ja mit einer Gemeinde zufrieden sein. Sagen, wir fühlen uns wohl, wir kennen uns gut, wir sorgen füreinander, wir hören das Wort Gottes, wir feiern gemeinsam Abendmahl, wir teilen Leben auch miteinander. Mit so einer Gemeinde mal ein Wochenende zu machen und zu sagen, wir träumen uns Kirche, wie sie sein müsste, lässt alle Gemeinden sofort in Depressionen fallen. Weil dann kommen natürlich Dinge, wahrscheinlich werden dann gesagt, wo man sagt, oh, also ist unsere Gemeinde doch gar nicht so gut, wie wir gedacht haben. Das ist Utopie. Nee, es geht meistens sehr real zu. Und wenn wir uns in einer Gemeinde wohlfühlen und andere gerne dazukommen und andere sagen, Mensch, das, wie das bei euch läuft, das ist doch großartig, dann befeuert es weiter so. Gemeinde Gottes ist immer real erlebbar, durchdrungen von der guten Nachricht vom gekreuzigten und auferstandenen und wiederkommenden Jesus. Auch wenn Gemeinde herausfordernd ist. Das ist Gemeinde besteht ja aus realen Menschen. Wir leben real miteinander Gemeinde, nicht digital. Bei einer Gemeinde kannst du nie irgendwelche Leute sperren oder wegdrücken oder stumm schalten. Das geht nicht. Es ist immer ein reales Zusammensein mit anderen. Gemeinde ist immer ein zusammengewürfelter Haufen. In den meisten Fällen haben wir uns nicht gesucht, wenn wir Gemeinde miteinander leben. Das ist manchmal anstrengend, weil die anderen ja immer anders ticken als ich. Es wäre viel einfacher, wenn die alle so ticken würden wie ich. Dann könnte man gut mit, aber es ist ja eben nicht so. Vielleicht, weil die anderen was ganz anderes als Fußball mögen, sich eher an einem Salatblatt ergötzen als an einem saftigen Steak, kann ja manchmal schon zur Auseinandersetzung führen. Die andere Schwächen haben als ich, die manche Stärken haben, die ich nicht habe, wo ich dann vielleicht wirklich dumm aussehe, die wunderbare Töne nicht nur aus ihrem Mund hervorkommen lassen können, sondern auch irgendwelchen Instrumenten entlocken können. Wo ich davor stehe, ja, schön schwarz-weiße Tasten, sehr schön, aber ich würde mich nie da dran setzen, das wäre ja peinlich. Gemeinde ist kein spiritueller Schunkelclub, sondern da geht es richtig das Leben, wie es eben so ist. Nicht eine Zusammenkunft von Leuten, die sich gut verstehen, sondern eben auch Gemeinschaft, die manchmal herausfordert. Aber in der eben Jesus drinsteckt, der Spaltungen überwinden kann, der manchen Schaden heilt, auch den Schaden, den wir uns gegenseitig zufügen, der die Gräben auch zwischen Menschen überbrückt. Das braucht meistens auch ist meistens auch ein Lernprozess, wo man sich an manchen Stellen vielleicht auch zurücknehmen muss, nicht immer das durchdrücken kann, was man selber für gut findet, sondern Gemeinde lebt mit denen, die da sind. Und wissen, dass wenn ich andere anstrengend finde, ich wahrscheinlich für die anderen auch manchmal anstrengend bin, dass wir aneinander schuldig werden, dass es manchmal Belastungen gibt und Schwierigkeiten auch innerhalb einer Gemeinde, die wir miteinander tragen und manchmal auch austragen müssen. Unter vier Augen, unter sechs Augen, vielleicht auch innerhalb einer Gemeinde. Eine Gemeinschaft, in der Vergebung gelebt wird, das wäre ein großes Zeichen in einer Welt, die in den meisten Fällen erbarmungslos ist, wo Menschen miteinander erbarmend umgehen, auch Vergebung leben, Respekt gegenübereinander haben, Konflikte nicht aus dem Weg gehen, sondern auch austragen, miteinander darüber reden, nicht alles geduldet wird, aber man geduldig ist. Lukas meint, und er sagt das in der Apostelgeschichte und schreibt es so, das brauchen wir und das brauchst du, so eine Gemeinschaft, die dich herausfordert, aber in der du auch zu Hause bist, die dir viel mehr zu geben hat, als das, was du vielleicht einbringen kannst. Lebendiges Christsein ohne Gemeinde ist sinnlos und unmöglich. Dieses Leben in der Gemeinde, was der Lukas uns vorstellt, das ist alles andere als langweilig. Nehmt es an für euch. Alles andere als langweilig. Spannend, könnte man auch sagen. Amen an dieser Stelle. Herr Jesus Christus, danke, dass wir dein Wort haben. Und danke, Herr, dass wir in deinem Wort nachlesen können, wie du dir Gemeinde gedacht hast und wie Gemeinde funktioniert. Herr, du siehst, dass wir oftmals in dem, was wir vorfinden und was uns vor Augen steht, wenn wir an Gemeinde denken, da gefangen sind. Herr, hilf uns doch, dass wir durch dein Wort wieder einen geweiteten Blick bekommen für das, was du in Gemeinde und auch in unserer Gemeinde hier tun willst und tun kannst. Herr, wir bitten dich darum, dass du gnädig bist und dass du in dieser Gemeinde hier in Frauenhain handelst und wirkst, mit deinem Geist Menschen befähigst, die Dinge zu tun, die dran sind und die nach deinem Willen sind. Dass die Menschen im Dorf aufmerksam werden, dass die gute Nachricht hinausschwappt und das Neue dazukommen. Herr, danke, dass du das alles tun willst, dass du die Macht dazu hast und dass wir dir glauben dürfen. Wir danken dir, Herr, für diesen Tag, den du uns gegeben hast, für deine Gnade, deine Bewahrung, dein Versorgtsein, dass du uns bewahrt hast bei allem Unterwegssein. Hab Dank dafür. Wir wollen in diese Nacht gehen, wollen dich bitten, Herr, dass du uns beschützt und bewahrst, uns und unsere Lieben bei uns bist, uns ein frohes Erwachen gibst morgen. Danke, Herr, dass du auch morgen bei uns bist, dass du da bist, mit uns in den Tag gehen wirst. Wir geben dir die Ehre und beten, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, Gott, der Vater und Gott, der Sohn, Jesus Christus und Gott, der Heilige Geist. Sein Friede sei mit dir. Amen.